Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Tobias.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brenning und an meiner Seite ist heute Tobias Weil.
Hallo, hallo.
Ja, wir beide haben heute die ehrenhafte Aufgabe, über die Niederlage der Seahawks zu sprechen gegen das Washington Football Team. Hast du Bock?
Ja, total. Also die Seahawks-Saison macht so viel Spaß und dann noch drüber zu reden, ist einfach klasse.
Ja, wir hatten uns doch Anfang der Saison eigentlich vorgenommen, dass wir Niederlagen gar nicht mehr besprechen, oder?
Ja, und jetzt sitzen wir eigentlich fast jeden Montag oder so hier oder Dienstag. Und
irgendwas ist, ja, eigentlich wollten wir die abgeben an andere Podcaster hier bei uns im Team, aber irgendwie...
Das ist eigentlich die Art, wie wir Praktikanten arbeiten.
Jetzt sitzen wir. Ja, eigentlich sind wir die einzigen Deppen, die sich jedes Mal wieder darum kümmern müssen. Das ist schon traurig. Ja, also die Seahawks verlieren 17-15 gegen das Washington Football Team, stehen 3-8 und was soll man da noch groß zu sagen? Ich würde sagen, wir können auch direkt hin. Was hast du hier eigentlich geschrieben von Quatsch hier? Ne? Ich sehe hier gerade unser Review-Papier hier, wo wir schön aufschreiben, worum es heute geht. Und dann steht hier Cardinals at Seahawks. Und dann auch noch das falsche Ergebnis. Ey.
Ja, das ist...
Da man das einmal ab hier. Ne?
Ja, grober Schnitzer, weil ich mir die Vorlage rauskopiert habe. Aber ja. Ich denke, du als Washington- und Seahawks-Fan solltest ja das Ergebnis trotzdem aus dem Kopf wissen.
Also. Das ist richtig. Aber mir ist es sofort aufgefallen. Ja. Während der Aufnahme. Aber ich würde, genau, ich habe gesagt, wir können direkt rein in die Review, weil Seahawks News haben wir eigentlich keine zu vermelden. Verletzungen gibt es glücklicherweise nicht. Also wenn man eine positive Nachricht aus dem Spiel, aus der Nacht mitnehmen möchte, dann sicherlich das. Keine neuen Verletzungen. Und ja, würde man sagen, dann können wir jetzt auch ohne weitere Umschweife in die Lüge rein. Oder möchtest du noch über irgendwas Schöneres reden, irgendwas anderes?
Nee.
Irgendein anderes Thema?
Nee, Michigan hat gewonnen gegen Ohio State. Go ja. Blue, war wunderbar. Das hat mir mein Sportwochenende quasi gerettet, also.
Wollen wir über die Omikron-Variante reden?
Oh, nee.
Bisschen Corona-Fun hier mit dem
Podcast. Bordogs, der Virologen-Podcast.
Also. So nämlich, ja. Nein.
Merke sie die Spritze auf. So, weiter
geht's. Reiner, spritziges Spiel. Ja. Lassen wir das und gehen direkt rein in die Review Seahawks at Washington.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Ja, und wie jede Woche frage ich natürlich meine Mitpodcaster, in dem Fall jetzt dich, Tobi, was war das? Was war dein Gesamteindruck? Was war dein Gefühl? Hast du es live gesehen? Wenn ja, warum? Erzähl mal.
Also die Nachtspiele meine ich jetzt ja eigentlich schon länger und das Washington-Spiel hat jetzt nicht unbedingt viele Argumente dafür, dass ich dann jetzt sage, ach, aber heute bleibe ich mal wach. Also habe ich es heute Morgen in aller Früh geguckt. Und das war für mich so der allerletzte Sargnagel in den Sarg. Der ist jetzt, glaube ich, fest verschlossen für die 2021er Seahawks-Saison. Also ich hatte sowieso schon so ein bisschen hier den Berufspessimisten raushängen lassen, die letzten Wochen auch schon. Ich glaube, angefangen mit der Wilson-Verletzung, aber auch schon die Wochen davor. Und ja, ich fühle mich jetzt dann da schon bestätigt und ich glaube, jetzt kann auch endlich mal dieses unsägliche Playoff-Gerechne aufhören. Dann hat man die letzten Wochen immer gehört, wenn man gewinnt, dann ist die Chance auf die Playoffs so und so 4% und wenn man verliert, dann fällt sie so weit. Und ja, für mich gab es aber die ganze Zeit eigentlich schon wenig Argumente, warum die Seahawks in die Playoffs kommen sollten, selbst wenn es 7 Teams sind, sehe ich halt die Seahawks nicht in diesem Kreis. Und ich glaube, jetzt sagt auch der Record das endgültig aus. Und zum Spiel an sich, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch groß sagen soll, weil man sich irgendwie auch immer wieder wiederholt leider. Also die erste Halbzeit gefiel mir noch ein bisschen besser grundsätzlich. Und ich glaube, die zweite Halbzeit war einfach auch ein unglaublich schlechtes Footballspiel von beiden Teams, was man sich irgendwie kaum ansehen kann. Dass ich da mich wirklich heute Morgen konzentrieren musste, da dran zu bleiben bei der 40-Minuten-Version, wo es dann Snap an Snap geht, weil eigentlich ist nichts passiert. Also es war ein Spiel mit wenig Highlights, mit wenig schönem Football und dementsprechend auch noch einem Low-Scoring-Game, einem schlechten Ergebnis für die Seahawks, also eigentlich ein komplett abgeschenktes Spiel. Aber das ist man ja mittlerweile leider auch gewohnt.
Ja, das stimmt wohl. Ich habe es mir tatsächlich live angeschaut, weil, ja, also die Nachtspiele versuche ich eigentlich immer zu sehen bei den Seahawks. Und in dem Fall, wie einige der Hörer vermutlich wissen, bin ich ja auch dem Washington Football Team zugetan. Von daher hatte ich dann gleich zwei Gründe, das Spiel zu schauen. Und du hast aber schon recht, das war kein schönes Spiel, definitiv nicht. Ich hatte ja in der Preview zu Jonas noch gesagt, das könnte ein offensiv geprägtes Spiel werden, weil eben beide Defenses nicht besonders gut sind. Aber da hatte ich auch noch so ein bisschen die Hoffnung, dass Wilson einen kleinen Schritt nach vorne hat er schon gemacht. Also seine Stats lesen sich nicht ganz so schrecklich wie in den letzten Spielen. Aber insgesamt hast du absolut recht, das war kein schönes Spiel, das war nicht schön anzusehen. Und ja, wenn es was Gutes hat, wie du gesagt hast, die Playoff-Rechnerei dürfte jetzt zu Ende sein. Wobei, weißt du, ob wir noch, wie viel Prozent Chance haben die Seahawks jetzt noch?
Ich meine, irgendwas um die 5-6% hieß es, wenn man jetzt verliert oder so. Also, ja.
Das ist doch gar nicht verkehrt.
Sehr klein. Also,
weil ich kenne momentan aber wirklich niemanden, der noch irgendwie optimistisch ist. Ne? Also selbst die krassesten Optimisten schwenken so langsam um, auch auf Twitter und so. Bei uns in der Redaktion sowieso, da waren wir eh alle immer schon ein bisschen pessimistischer. Aber auch so die Fanbase ist jetzt, glaube ich, trägt gefühlt jetzt seit Wochen schon oder zumindest seit ein, zwei Wochen schwarz. Also ich glaube, da ist jetzt auch in der Fanbase so ein kleiner Shift, dass ja der von uns ausgegebene Pessimismus langsam ein bisschen überschwappt, oder?
Ja, gefühlt schon und auch so ein bisschen wird auch, also ich habe das Gefühl, dass auf Pete Carroll wird ja eh immer geschimpft, aber die Kritik geht immer mehr auch Richtung Wilson und das ist vielleicht so eine Entwicklung, die da auch ganz spannend werden dürfte in der nächsten Zeit. Und Wilson war aber oft aber auch noch so ein Spieler, der eigentlich immer beschützt würde, weil da immer gesagt wurde, weiß ich nicht, die Pass Protection war nicht gut oder die Receiver haben nichts gefangen oder der Gameplan war schlecht, das Play Calling war schlecht. Immer, es gab immer Gründe, warum Wilson, wenn er da mal nicht performt hat, er hat ja die größte Zeit seiner Karriere, muss man ja auch sagen, performt. Da gab es immer Gründe, warum er es dann vielleicht in manchen Spielen oder in manchen Aktionen nicht gemacht hat. Mittlerweile ist Wilson nicht mehr von der Kritik ausgenommen und das ist schon recht spannend dann zu lesen. Also auch von Leuten, die da eigentlich immer sehr, sehr vorsichtig waren mit Kritik am Franchise-Quarterback. Wilson ist wir können eigentlich direkt drin bleiben, weil wir eigentlich am Anfang über einen Quarterback sprechen wollten, wo wir so schön das Thema gerade aufhaben. Also Wilson ist seit der Verletzung einfach nicht mehr der Alte. Das ist dann vielleicht auch einfach gerusht. Er hat einen Schritt nach vorne gemacht, hast du gerade schon gesagt. Er sah auch teilweise ein bisschen besser aus. Also zum Beispiel dieser Touchdown-Pass auf Everett in ein wirklich enges Fenster. Also das waren diese Pässe, die man von Wilson einfach gar nicht mehr gesehen hat, seitdem er wieder zurück ist. Oder in dieser Saison sowieso recht selten, fand ich. Und dann gab es aber dann auch wieder so Szenen, wo er dann tief das 1 gegen 1 gegen Metcalf zum Beispiel sucht, aber in der Mitte des Feldes ist ein Receiver komplett frei. Ich weiß gar nicht, ob es der Tight End war oder
ich glaub, der Swain war oder das,
Swain, oder? Ja. Ja. Ich habe nur die Standaufnahme noch gesehen und dachte so, also das musst du einfach als Quarterback sehen, vor allem als Quarterback mit dem Anspruch, den Wilson halt hat. Er spricht immer wieder von seiner Legacy, von seiner Karriere, die er so schätzt und die er dann auch über die Jahre hinaus und über sein Karriereende hinaus möchte er dann irgendwie zu den ganz Großen gehören. Und da hat er so eklatante Schwächen in manchen Bereichen, dass ich dann immer denke, vielleicht erstmal wieder ein bisschen aufs Tagesgeschäft konzentrieren, vielleicht einfach mal wieder einfach solide spielen, wird ja schon reichen. Einfach das nehmen, was da ist und die Aktion, die dann vielleicht irgendwann in Highlight-Wheels rauf und runter laufen oder in den Best-Offs nach seiner Karriere, die kann er dann immer noch machen, wenn er sich mal wieder stabilisiert hat.
Ja, also diesen Best-Offs würden in den letzten oder aus den letzten Spielen nicht mehr besonders viele Highlights dazukommen. Also ja, er kann ja wirklich schon mittlerweile ordentliche Highlight-Tapes füllen, aber ja, da kam dann relativ wenig, glaube ich, aus 2021 zu diesen Videos dazu. Also diejenigen, die in der Offseason immer gerne Videos schneiden, die werden es dieses Jahr ein bisschen schwieriger haben. Wobei man ja sagen muss, dass die Big Plays, die für die Wilson ja berühmt und berüchtigt ist, die waren ja zum Teil immer noch da. Also Lockett wieder mit zwei langen Bällen, die er gefangen hat. Ich weiß gar nicht, ich glaube drei Catches hat er insgesamt, ein kurzer war, glaube ich, noch dabei. Also ja, das ist hier und da trotzdem immer noch mal wieder vorhanden und sieht dann auch sehr schön aus. Und dann denkt man sich auch wieder, Mensch, ja, genau, darauf habe ich gewartet. Das hat uns gefehlt. Aber insgesamt war das einfach kein gutes Spiel von Wilson. Und da kann man sich dann die Total Stats angucken und sagen, ach Mensch, sieht ja gar nicht so verkehrt aus. Irgendwie, keine Ahnung, 20 von 35 für 200 und zwei Touchdowns. Das liest sich ja jetzt nicht komplett schrecklich, aber wenn man das Spiel gesehen hat, keine Ahnung, also er war halt teilweise so komplett weg von seinen Mitspielern, wirft die Bälle da teilweise 2 Yards über die Köpfe und ja.
Ja, das sind das ist
dieses, dann einfach.
Ja. Ja. Das ist diese Szene, die Adrian Frank heute auch getweetet hat. Und das war auch das Erste, was ich habe mir so ein paar Notizen heute Morgen gemacht, damit ich bei dieser Schnelligkeit der 40er-Version nicht irgendwie zu viel vergesse. Aber dieser Pass auf Everett, direkt am Anfang des Spiels irgendwann, der einfach nur links rauswerfen muss und er überwirft ihn einfach 2 Meter. Das sind diese typischen Szenen, die er seit der Verletzung hat. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach jetzt der neueste Eindruck, aber ich habe das Gefühl, dass er diese Dinger dann halt früher einfach getroffen hat. Und da liegt der Verdacht einfach nahe, dass die Handverletzung ihn da doch noch beeinträchtigt, zumindest in der Genauigkeit. Und ja, das hat man leider die letzten Wochen öfter gesehen und einfach unverständlich. Es ärgert mich auch irgendwie so ein Teil, dass Wilson, der ja eigentlich wurftechnisch, ich glaube, von der Spielintelligenz teilweise auch, wobei man da mittlerweile auch, glaube ich, kleine Fragezeichen hintermachen könnte. Der bringt halt so viel mit, aber diesen nächsten Schritt zum Pocket Passer, der gar nicht nur sein muss ausschließlich, aber so ein bisschen mehr Weiterentwicklung in seinen Pässen, in seiner Varianz der Pässe und kurze Mitteldistanz, die kriegt er irgendwie nicht hin und das, obwohl er so viel mitbringt und das wundert mich und ärgert mich ein bisschen auch. Und wenn man jetzt meinen die Total Stats guckt, also nachdem er wiederkam, hat er jetzt in 3 Spielen nur 2 Touchdown-Pässe geworfen, aber auch 2 Interceptions gegen Green Bay. Und das ist einfach für einen Spieler wie Wilson absolut zu wenig. Also ich habe mir so salopp auch noch notiert, Heinicke ist der bessere Wilson, weil der hat nämlich irgendwie diese Plays zwischendurch gemacht, wo er sich dann vom Sack wegduckt und dann rausquammelt und den Ball dann doch noch irgendwie anbringt und sowas. Also da waren so ein paar Aktionen heute bei. Die hätte ich vielleicht einfach gerne mal von Wilson gesehen. Und Wilson spielt aktuell so ein bisschen auf dem Replacement-Level. Das muss man leider einfach so sagen.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem auf der anderen Seite hast du dann so Tyler Heinicke, der ja offensichtlich mit deutlich weniger Talent gesegnet ist als Russell Wilson. Aber der schafft es dann einfach, die Drives vernünftig zu Ende zu spielen, seine Leute auf kurzen Pässen dann auch zu finden. Und der hat jetzt im Team auch keine absoluten Superstars. Also klar, Terry McLaurin muss man da ein bisschen rausnehmen. Aber ansonsten sind das jetzt auch eher Namen, die hat man vielleicht mal gehört, aber die gehören jetzt nicht zur absoluten NFL-Elite. Und mit solchen Leuten schafft es dann trotzdem, da einen langen Drive aufzuziehen. Und die ganze Offense wirkt einfach ein bisschen ausbalancierter als die der Seahawks, was sicherlich auch am nächsten Punkt liegt. Also ich würde jetzt zur Offensive Line kommen, oder hast du noch was zu Wilson zu sagen?
Nee, nur, dass, glaube ich, jede Offense quasi, gegen die wir spielen, ausbalancierter wirkt als die der Seahawks.
Das ist richtig.
Und das ist eigentlich schon ja, sehr schlecht. Aber gut, so steht man momentan
auch. Die war richtig schlecht. Ja, aber da war Geno Smith auch noch in Charge. Da lief's auch noch. Die guten alten Zeiten, als Geno Smith noch unser Quarterback war. Also Offensive Line hatte kein gutes Spiel. Also Run-Blocking war quasi nicht existent. Die Seahawks haben das Laufspiel ich weiß nicht, sie haben es nicht mal wirklich groß versucht. Also Carroll hatte ja eigentlich angekündigt, dass man das jetzt deutlich mehr forcieren möchte. Und ich hatte ihm das auch eigentlich abgekauft, weil ich immer dachte so, ja, also wenn Carroll eines möchte oder eine Sache ernst meint, dann, dass er das Laufspiel stärker einbinden möchte. Und er hat es nicht wirklich versucht. Also Collins hat hier und da mal Versuche bekommen, aber dann oftmals auch wirklich sehr unkreativ einfach in die Mauer rein. Das war echt nicht gut. Damien Lewis ist ja ausgefallen. Das hat sich hier und da wahrscheinlich auch ein bisschen bemerkbar gemacht. Wie gesagt, da fehlt einem dann auch so ein bisschen die Expertise, um genau jetzt rauszuklamüstern, was bei dem Blocking-Scheme jetzt irgendwie falsch lief. Also da sehe ich mich selber auch nicht als Experte genug, um da tiefer reinzugehen. Pass Protection war auch nicht besonders gut. Also Wilson stand auch häufig unter Druck. Wir haben gesagt, wir wollen weniger PFF-Noten vorlesen, aber das muss man sich jetzt mal eben kurz auf die Zunge zergehen lassen. Pass-Blocking-Grades von PFF, Dwayne Brown 85,2, sehr, sehr, sehr gut. Brandon Shell 59,8, nicht gut, aber noch nicht katastrophal. So, dann Gabe Jackson auf Right Guard 31,4, Ethan Posick auf Center 22,1 und Kyle Fuller auf Left Guard 0. 0,0. 37 Pass-Block-Snaps, er hat einen Grade von 0 bekommen. Also man hätte da, ich hätte mich da hinstellen können und ich wäre nicht schlechter gewesen als Kyle Fuller, laut PFF zumindest. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das ist wirklich, wirklich krass. Habe ich so noch nicht gesehen, dass sie da einfach eine 0 hinschreiben können, dass sie es überhaupt machen. Aber ja,
das ist scheint so ein bisschen, zu gehen. Ja, ist so ein bisschen wie Klassenarbeiten, nur Name draufgeschrieben.
Genau, ja, ja. einfach oder in der Uni einfach mal die Klausur angucken. Man weiß, man nimmt sowieso den Zweitversuch und dann einfach mal ein bisschen anschauen, was so auf einen zukommt. Ja. Also das war Kyle Fuller auf jeden Fall. Ja, also auf in beiden Richtungen nicht besonders gut. Pass Protection nicht, Run Blocking auch nicht. Ja, dich jetzt zu fragen, woran es liegt, wäre wahrscheinlich auch ein bisschen gemein. Aber ja. Wie siehst du so die Zukunft der Offensive Line? Also wenn du dir die Personalien anschaust, Demi Lewis ist ja noch so relativ jung. Der Rest, gut, Posick ist auch noch nicht so alt, aber ne, wie würdest du die Qualität da bewerten? Also wenn man so auf die nächsten Jahre schaut, wird da ja wahrscheinlich auch ein ziemlicher Umbruch bevorstehen, oder?
Ja, aber das ist man mittlerweile auch so ein bisschen gewohnt. Also ich habe jetzt auch von mehreren Leuten bei Twitter so O-Line-Experten, ich glaube gar nicht, wie der eine heißt, aber Mitchell Schwartz zum Beispiel ist auch sehr aktiv, oder George Schwartz, ich weiß nicht, beide. Die haben immer gesagt, das Wichtigste eigentlich für eine Offensive Line ist unter anderem auch die Konstanz und dass man zusammenbleibt, zusammenspielt und so weiter. Die Seahawks kriegen es jetzt aber auch seit mehreren Jahren nicht hin, mal eine konstante Offensive Line hinzubekommen. Da wird wahrscheinlich nach der Saison ja auch Duane Brown wegbrechen. Ich denke nicht, dass der nochmal einen Vertrag bekommt. Und je nachdem, wie das Franchise sich dann in den nächsten Monaten auch entwickelt, wird man da eventuell sowieso vor dem Umbruch stehen. Dann ja, hat man irgendwie, ich glaube, Damien Lewis ist für mich halt ein solider Guard, der wahrscheinlich da auf jeden Fall, ich glaube, ein Eckstein des Ganzen kann man auch fast nicht sagen, dafür ist er nicht gut genug, aber der da vielleicht gesetzt sein wird. Gabe Jackson wird ja auch noch, denke ich mal, da sein. Ja, und dann geht es halt wieder los. Dann fehlt weiterhin eigentlich ein Center, dann fehlt ein Left Tackle sehr wahrscheinlich und ein Right Tackle mit Brandon Shell. Und dann hat man eigentlich wie fast jede Seahawks Offseason, außer wahrscheinlich die letzte, da waren ja 4 Spots relativ schnell klar, hat man wieder das Gleiche, dass man wieder zig Positionen in der Offensive Line sucht und dann in Woche 22 mal wieder irgendwie hofft, dass das irgendwie doch alles zusammenhält. Und also Mike Solari ist da auch wirklich nicht zu beneiden mit der Aufgabe, die Seahawks Offensive Line da irgendwie vernünftig zusammenzustellen, weil er ja auch irgendwie, er kriegt wenig zum Arbeiten und eine konstante Gruppe kriegt er sowieso nicht zusammen. Und ich glaube, dass man die Offensive Line einfach mal ein bisschen mehr priorisieren sollte, aber das sehe ich halt dann weiterhin auch irgendwie nicht kommen. Also man darf wieder gespannt sein, was man sich da wieder ausdenkt in der nächsten Zeit.
Ja. Ja, und auf der anderen Seite hast du in Washington, die zwischendurch mit dem 4. Center spielen und Gibson und McKissick schaffen es dann trotzdem, irgendwie die Seahawks über den Haufen zu rennen. Also da muss man sich auch fragen. Ist auch nicht so, dass Washington da extrem viele Ressourcen in die Offensive Line stecken würde, aber die schaffen es dann doch irgendwie, da mehr draus zu machen. Mhm. Wie viel dann da am Coach liegt, keine Ahnung. Das Spielermaterial ist jetzt da. Darum ist er nicht zu beneiden, da hast du recht. Aber
vielleicht auch an den Läufern selbst. Also wir sagen ja auch immer, und es ist ja auch mehr oder weniger bewiesen, dass die Running Backs natürlich massiv davon profitieren, wie gut eine Offensive Line blockt. Aber ein Chris Carson würde dem Laufspiel der Seahawks so oder so trotzdem gut tun. Also
ja, aber Carson war vor der Verletzung auch schwach. Also ich weiß auch, dass als Collins reinkam, dass ich und auch viele andere gesagt haben, Mensch, Collins sieht ja viel besser aus als Carson zu dem Zeitpunkt. Und mittlerweile sagen wir, oh Mann, Carson fehlt, Collins sieht richtig scheiße aus. Also
das stimmt irgendwie, ja. Okay, die Debatte kann man sicherlich aufmachen. Ich traue aber, Carson hat über eine Saison zu, also bessere Leistungen auf Dauer zu, beispielsweise als Collins, der doch stark abgebaut hat, leider in der letzten Zeit. Mhm. Und auch überhaupt nicht mehr spritzig wirkt. Genau dieses, was du meinst, dass er da, der hat ja auch sehr viele gute Cuts, ist einmal gelaufen, hat dann nochmal einen Gegenspieler aussteigen lassen und so. Das fehlt irgendwie komplett. Ich weiß nicht, ob ihm da es nicht gut tut, dass er diese Workload sieht momentan oder so. Also irgendwie wirkt er überhaupt nicht spritzig.
Es sieht ja keine große Workload. Also die Seahawks laufen das Ding ja auch nicht besonders häufig. Ne? Ich meine, wenn du dann pro Spiel deine 12 Carries bekommst, das musst du gerade noch mal so stemmen können als NFL-Running-Back. Also das ist ja nicht so, dass er da irgendwie wie so ein Derrick Henry da 30 Mal in die Wand gepoundet wird, sondern der kriegt dann seine 12 bis 15 Carries und
Vielleicht ist selbst da der Akku leer. Von Woche 5 bis 7 hat er irgendwie zweistellig 15 bis 20 Attempts gesehen und seitdem ist irgendwie nur noch 10 Attempts und er läuft auch noch schlecht.
Ja. Also. Ja, ebenfalls nicht besonders spritzig und inspirierend fand ich DJ Dallas, der ja hin und wieder dann auch mal reingeworfen wurde, dann auch tatsächlich Rushing Work gesehen hat, weil Collins nach dem Fumble irgendwie kaum noch auf dem Feld war, zumindest so für meine Begriffe. Ich hatte ihn in 3 Fantasy liegen und es tat sich überhaupt nichts an dem Punktestand von, keine Ahnung, 1,2. Das war wirklich wieder ganz, ganz zum Kotzen. Fandst du Dallas jetzt irgendwie besser?
Nee, auch nicht. her. Ich weiß nicht, war er nicht der Läufer bei einem dritten oder vierten Versuch und kurz? Und da wurde er, da hat er dann einen Outside Run sogar bekommen und er wirkte auch überhaupt nicht dynamisch und wurde da auch gestoppt unter tosendem
Applaus. Der Call war schon irgendwie ein bisschen, bisschen Mist, aber ja.
Also er wirkte auch nicht so spritzig. Wirkt auch nicht besser und ich glaube, du hattest auch George Johnson vor der Saison so ein bisschen gehypt, da hast du was angesehen, ne?
Ja.
Da frage ich mich halt, was hat man eigentlich noch zu verlieren? Und wenn man ihn jetzt berufen muss, warum, er wird ja irgendwie auch gelobt von allen Seiten so ein bisschen, wäre irgendwie so ein guter Downhill-Runner mit einer guten Vision teilweise in den, warum schmeißt man ihn nicht einfach rein, gibt ihm mal ein paar Attempts. Also mal gucken, was man so aus ihm kriegt, weil, weiß nicht, vielleicht empfiehlt er sich jetzt auch, das ist ja eigentlich jetzt auch genau die Phase, vielleicht hat man jetzt noch wirklich geglaubt, dass man in die Playoffs kommt, aber in den nächsten Wochen muss man genau solche Spiele einfach mal testen, um zu sehen, was man da hat. Und ich hoffe, dass man da Josh Johnson mal ein paar Attempts kriegt und dann einfach mal sieht, was er so kann.
Ja, absolut. Also dafür wäre es jetzt definitiv die Zeit, mal ein paar junge Spieler zu testen. Kate Johnson ja leider gerade entlassen worden, der undrafted Free Agent von South Dakota State. Also
das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen.
Echt?
Ja, komisch. Ja,
jetzt hast du es hier. Ja. Traurig. Aber ja, Josh Johnson, vielleicht sieht man ihn in den nächsten Wochen ein bisschen mehr. Aber insgesamt das Laufspiel ja einfach schwach. Wir haben es angesprochen, Offensive Line natürlich einen großen Anteil daran, aber auch die Running Backs wenig individuell gezeigt, um das irgendwie besser zu machen. Ja, Wide Receiver, Tyler Lockett, wie immer eine solide, na gut, was heißt wie immer, also er hatte natürlich auch schon einige Down-Spiele davon, das darf man jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, aber er hat immer noch die beste Chemie mit Wilson und hatte hier dann eben auch wieder zwei lange Catches, insgesamt dann 93 Yards, also der hat seinen Tag noch so ein bisschen gerettet. Was war mit Metcalf los? Du möchtest dich zu Metcalf äußern, lese ich hier aus unserem Schriftstück heraus.
Ja, zu Metcalf möchte ich mich grundsätzlich eigentlich immer äußern, aber ja, ich kann diese aufkommende Frustration, die er immer mehr hat und immer mehr zeigt, auch vollkommen verstehen. Also wie ein Spieler wie Metcalf, das hatten wir jetzt auch schon mehrere Wochen, und egal ob jetzt Geno Smith oder Russell Wilson an der Center waren, teilweise bis ins vierte Viertel rein keine Targets sieht. Ein Spieler, der eigentlich körperlich wahrscheinlich die meisten Cornerbacks dieser Liga dominieren wird. Ihm muss man halt auch diese Chancen auf 50-50-Bälle geben. Das hat man irgendwie, sieht man relativ selten. Und dann, ich glaube, in der Pressekonferenz wurde auch nach dem Spiel gesagt, dass er zum Beispiel, dass Wills meinte, dass er zwei Plays hatte, wo Metcalf das Target war, aber er war dann Doppeldeckung. Komischerweise hat Wills anscheinend gelernt, dass man da nicht reinwirft oder was. Und musste sich dann eine andere Anspielstation suchen. Aber
was auf einmal er hat.
Aber Metcalf muss irgendwie mehr ins Spiel eingebunden werden. Es ist eine absolute Verschwendung von Talent, wenn man ihn dermaßen schlecht einsetzt oder nicht sucht oder ihn versucht, dann über die Spielzüge freizukriegen. Der spielt ja auch viel Outside, dann stell mal einen Slot und versucht da einfach mal irgendwie was, ihm den Ball in die Hand zu geben. Also ja, es ist, also die Wide Receiver Nutzung dieses Jahr ist sowieso sehr komisch. Zu Eskridge können wir gleich noch mal zwei Worte sagen. Also, aber
aber auch nicht mehr.
Ja,
ich werde nicht mehr Sätze über Eskridge verlieren, als er Catches macht.
Das ist auf jeden Fall fair. Ja. Aber dass Metcalf so schlecht oder so wenig benutzt wird, das geht irgendwie gar nicht. Also ja, man hat ja immer so ein bisschen Schiss, dass er zu Diva wird und er hat so ein paar Anflüge davon auch, aber Metcalf ist für mich einer der Top-Receiver dieser Liga und dementsprechend gib ihm den Ball. Vielleicht mal da in Klausur gehen diese Woche und mal schauen, was man da vielleicht mal ändern kann. Ich sehe aber wahrscheinlich da auch in den nächsten Wochen nicht viel mehr für ihn. Und irgendwie muss man Metcalf auch happy halten, weil ich denke, das ist ein Spieler, der zum Beispiel so ein Eckstein sein könnte für einen eventuellen Umbruch. Und den sollte man um jeden Preis irgendwie verlängern. Wenn man ihn jetzt aber sowas vom vergraut, dass er da gar keinen Bock mehr drauf hat, dann sind wir den nächsten guten Spieler los. Das wäre natürlich wunderbar.
Das wäre natürlich noch schöner, ja. Metcalf ist tatsächlich so einer der wenigen, bei dem ich jetzt komplett aus der Pistole geschossen sagen würde, das ist jemand, mit dem man den neuen, den Umbruch bestreiten müsste.
Ja, jung, talentiert.
Brutal gut aussehend.
Ja. Das ist immer Geschmackssache, wenn er diese Haarfärbespielerei mal aufgeben würde, vielleicht ein bisschen besser.
Naja, so wie es jetzt ist, hellblond auf jeden Fall besser als grün oder blau. So, das sieht aber aus, als hätte er irgendwie Schimmel auf den Haaren. Also das ist mir jetzt deutlich angenehmer, muss ich sagen.
Ja, oder einfach die Naturhaarfarbe, wie er gedraftet wurde.
Ich habe mich so gedraftet, Junge, ja. Dann lass die Haare auch so.
Ja, also, ja, das wäre so ein Eckpfeiler. Und wenn man ihn jetzt da vergrault, ich glaube, dann weiß ich nicht, wie ich da noch zu den Seahawks stehe. Ich werde da nicht mein Phantom aufgeben, aber das würde mich sowas von derbe anpissen. Mhm. Das kannst du gar nicht
vorstellen. Also das heißt, also das, was für Wilson so cringige Videos und Jesus-Sprüche sind, ist bei Metcalf so die Haarfärberei, ja? Also ja. Das, was ihn vom Football ablenkt.
Ja, nee, das nicht, aber wenn sie Metcalf hinkriegen zu vergraulen, dann weiß ich nicht. Ah, dann trage ich wirklich Trauer und dann geht er in ein anderes Team und wird da vollkommen rasieren.
Ja. Ja.
Super. Am besten super. Noch zu den Rams oder so. Ja, sicher.
Schön nach Los Angeles, kann da pumpen am Strand.
Goldschirm.
Ja. ja. Ja, ansonsten Freddy Swain, Touchdown gefangen. Ja. Ne, hat er schönen freien Raum sich da gesucht. Ich weiß gar nicht, wie seine Statline ansonsten noch aussah. Ich glaube, einmal noch diese ganz freie Anspielstation war er in der Mitte, als Wilson dann lieber auf Metcalf in Double Coverage geworfen hat. Musste man auch nicht verstehen. Und ansonsten, ja, also Swain ist halt einfach, ist halt okay. Ne? Also, ja. ist halt dabei. Also,
ist eigentlich dafür, wo er gedraftet wurde und so weiter, wirklich in Ordnung. Spielt eine gute Rolle.
Ja.
Reicht.
Kann man nicht mehr meckern. Ja, Eskridge, ich überlasse dir die Bühne. 11 Snaps, nicht besonders viel.
Ich glaube, das war
2 Catches hat er bekommen, aber auch mit kaum. Ich glaube, noch einen 9-Yard-Pass hat er gefangen. Hätte tatsächlich noch ein bisschen weiterlaufen können. Ist zu früh out of bounds gelaufen und dadurch dann tatsächlich auch wieder ein 3-and-out. Hm. Eingeleitet. Gut, dass die Offensive nach zu blöd ist, 1 Yard zu erreichen, da kann er auch nichts für. Aber das hätte er schon auch noch holen können. Ja. Aber insgesamt, ja, wenig eingesetzt bis jetzt. Woran liegt's?
Ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen im Depth-Chart vergraben ist hinter Swain jetzt, der in der Abwesenheit von ihm auch eine gute Rolle gespielt hat einfach. Ich verstehe es nicht so ganz. Also Eskridge fehlte natürlich lange, ist jetzt aber auch schon wieder ein bisschen dabei, dass man vorsichtig mit den Spielern ist. Das hat man vielleicht auch bei Disley zum Beispiel gesehen, dass man sie ganz langsam wieder rangeführt hat. Und Eskridge, Gehirnerschütterung muss ja so heftig gewesen sein, dass ich das auch teilweise in Ordnung finde. Aber jetzt ist er mehrere Wochen schon wieder im Training und in den Spielen. Setzt ihn ein, ihr setzt ihn auch als Returner ein. Ich finde, das sollte die klare Nummer 3 in der Wide Receiver Unit sein und dementsprechend sind dann 11 Snaps einfach ein bisschen zu wenig. Ich meine, die Offense hatte generell ja nicht so viele Snaps, weil man den Ball ja nicht lange hatte, aber 11 Snaps, dafür erstmal einen Zweitrunden-Pick, da hat der meiner Meinung nach Potenzial hat, ist einfach viel zu wenig, aber das ist das Gleiche wie der Einsatz von Metcalf, der mir irgendwie nicht gefällt, also irgendwie kommen wir da nicht so richtig überein, die Seahawks und ich.
Das ist auch Wahnsinn, du sprichst die Zeit an, die Seahawks auf dem Feld sind. Also in den letzten 3 Spielen sind die Seahawks, ist die Offense durchschnittlich 19 Minuten auf dem Feld im ganzen Spiel. Also das ist komplett Wahnsinn. Also dass die Defense dann irgendwann nicht mehr kann, kann ihr dann auch keiner verübeln, wenn die da 41 Minuten lang der gegnerischen Offense hinterherjagen müssen, während die Offense da die eigene Offense reihenweise 3 and outs produziert. Das ist schon sehr hart und die Zahl ist heftig. Also auch insgesamt über die Saison gesehen sind es, glaube ich, durchschnittlich 24 Minuten. Auch das ist Platz 230 in der NFL. Und ja, besonders die letzten 3-4 Spiele sind natürlich nochmal besonders schlimm und besonders bezeichnend. Die Offense schafft es einfach nicht, diese Baseline reinzubringen und vernünftig die Drives zu Ende zu spielen. Entweder ist es ein 3-and-out oder sie sind dann irgendwie in 2 Minuten mit 3 Big Plays, in der Endzone. Ist natürlich auch schön, Punkte zu kriegen auf die Weise, aber sorgt dann eben auch dafür, dass die Defense wieder sehr schnell aufs Feld muss. Also irgendwie muss man da mal einen vernünftigen Mittelweg finden, aber gut. Das sagen wir jetzt auch nicht zum ersten Mal.
Leider nicht.
Möchtest du denn noch zum Abschluss der Offense ein bisschen positiv was zu den Titans oder insbesondere Everett sagen?
Ja, Everett macht die letzten Wochen schon Spaß, machte gestern eigentlich auch Spaß. Ja, endlich wieder mal so eingesetzt, wie man sich das irgendwie bei der Verpflichtung erhofft hat. Er wird viel gesucht. Er bekommt jetzt, glaube ich, jedes Spiel mindestens einen Titan-Screen, was ich irgendwie immer jedes Mal irgendwie ein witziges Play finde, weil das einfach so selten eigentlich ist. Aber jetzt wird es hier ein bisschen zur Gewohnheit. 9 Tages, 5 Receptions, Touchdown. Das war der beste Wurf von Wilson, glaube ich, diese ganze Saison vielleicht sogar, den er da ein super enges Fenster gedrückt hat und Everett war da sicher. Ja, ist ein sehr guter Tight End, hat nur dieses Jahr Vertrag, wäre vielleicht schön, wenn man den auch nochmal binden könnte. Ist aber natürlich auch kein Spieler für ein Rebuild, also ja, schauen wir mal. Aber der Einsatz von Everett gefällt mir sehr gut. Da hat man jetzt irgendwie mal so ein bisschen Mittelweg gefunden, um ihn da gewinnbringend einzusetzen.
Kein Spieler für ein Rebuild, sagst du?
Eher nicht.
So alt ist er doch gar nicht, oder?
Ja, aber er hat jetzt schon ein Jahr 8 Millionen bekommen. Ich denke, das wird nicht viel weniger als 27 Jahre alt. Für den Titans ist kein Alter. Ich weiß nicht. Also da hat man ja zum Beispiel einen Corey Parkinson. Wo ist der eigentlich? Ja. Ich hatte mir da echt, der ist ja sehr, sehr jung gedraftet worden. Hatte ja auch ein bisschen Verletzungsprobleme letztes Jahr. Also eigentlich ist er sogar ein sehr guter Receiver gewesen auf dem College und sehr schlecht im Blocken. Aber den sieht man irgendwie auch gar nicht. Da hatte ich irgendwie ein paar mehr Hoffnungen. Das wäre vielleicht ein Spieler, der ist ja mittlerweile auch erst 21 oder so. Wenn man den mal vernünftig hochzüchten würde. Aber
über den weißt du ja so, kann man ja so gar nichts drüber sagen.
Ja, eben, also, genau das ist ja vielleicht auch für die nächsten Wochen wieder was.
Ja.
Aber Everett, mit 27 ihm jetzt einen dicken Vertrag zu geben, den er wahrscheinlich haben will.
Nein, dicken schwierig. Vertrag nicht. Aber keine Ahnung, irgendwie 2 Jahre, weiß nicht, 16 Millionen, keine Ahnung. Aber das Seahawks haben auch nicht Capspace auf jeden Fall nächstes Jahr, von daher mal schauen, wie das dann ausgegeben wird. Cap wird ja auch wieder erhöht, von daher kann man sich da auch ein bisschen mehr leisten. Aber kommen wir zur Defense, würde ich sagen. Gar nicht so viel zugelassen an Punkten, auch die letzten Spiele nicht. Ist natürlich immer schwierig zu sagen, spielen die einfach so gut oder müssen die gegnerischen Offenses einfach nicht so extrem es drauf anlegen, immer mehr Punkte zu scoren, weil die Seahawks-Offense einfach so schlecht ist. Das ist dann wahrscheinlich wieder nur so ein bisschen eine philosophische Frage. Insgesamt, ja, spielt die Offense ganz okay. Magst du mit der Defensive Line anfangen? Was kann man da so zu sagen?
Na, ich glaube, zum Pass-Rush an sich relativ wenig mal wieder. Also das Experiment mit Masse statt Klasse komplett fehlgeschlagen mittlerweile. Aber Washim Green würde ich gerne mal ein bisschen loben. Mein, warum auch immer Liebling, ich weiß es echt nicht, aber die Two-Point-Conversion quasi, also der geblockte Extrapunkt und dann zurückgetragen, das sind immer Szenen, die lassen dann vielleicht den ganzen Ärger der Saison mal kurzzeitig vergessen, weil es einfach so jedes Mal geil aussieht, wenn Liner übers Feld rennt und der dann noch scored, also ja, schön. Das war, glaube ich, auch der schwerste Spieler, der jemals einen Ball nach einem Kick, glaube ich, zurückgetragen hat. Hatte ich diesen Tag gelesen. Also ja.
Der schnellste Defensive Lineman seit 2019, Jadeveon Clowney.
Ja, also das war dann, glaube ich, mit die größte Errungenschaft der Defensive Line in dem Spiel.
Ja, man muss dazu sagen, Washington auch einfach unglaublich schlecht darin, den Kicker zu beschützen bei solchen Situationen. Das ist schon der 4. geblockte Kick diese Saison. Also es ist komplett Wahnsinn. Irgendwas läuft da bei den Special Teams sehr, sehr schief. Aber ja, gut. Trotzdem natürlich sehr, sehr schöne Leistung. Und ansonsten, ja, Druck relativ wenig. Da Daryl Taylor mit einem schönen Sack gegen Heinicke ist ja sehr gut um die Ecke gekommen und wurde dann sogar vom Moderator, vom Broadcaster gelobt, der sagte, es sieht aus wie Von Miller, der da um die Ecke kommt. Also
da habe ich auch schlecht, dachte ich, ich höre schlecht. Also
ja, das darf man sich auf jeden Fall einrahmen, den Spruch, glaube ich.
Ja, aber sah auch wirklich gut aus, der Pass-Verstehen, der da angesprochen hat. War wirklich mit dem Bend sehr weit unten.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, ein guter Edge-Bender.
Ja,
also Grüße an Adrian Franke.
Ich glaube, ich habe Grüße an jeden, der sich irgendwie mit Draft beschäftigt. Also der Bend ist ja dann, glaube ich, das große Wort, was dann jetzt ab, weiß nicht, Januar wieder sehr, sehr viel fallen wird. Sah sehr schön aus. Ist auch so ein junger, erfolgsversprechender Spieler, talentiert. Ich glaube, du warst ja auch so ein ganz großer Kritiker. Also er hat dich jetzt da vielleicht endlich verstummen lassen.
Hat er tatsächlich, ja. Ich war insoweit Kritiker, dass ich den Hype nicht so ganz verstanden habe. Ich meine, der war das ganze erste Jahr draußen und dann hat man irgendwie sehr viel von ihm erwartet für diese Saison. Und da bin ich halt nicht so richtig mitgegangen und habe immer ein bisschen Späße gemacht von wegen, hä, wer ist das eigentlich? Hab dann mehr auf Alton Robinson gesetzt, der letzte Saison schon so ein bisschen beweisen konnte, dass er es hier und da mal drauf hat. Von dem tatsächlich bin ich ein bisschen enttäuscht bislang oder mittlerweile. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Aber ja, insgesamt Passrush einfach gar keine Gefahr. Und auch die Laufverteidigung hat jetzt gegen Washington nicht besonders gut geklappt. Also Gibson und McKissick hatten hier und da definitiv ein paar gute Aktionen. Ja, es galt jetzt nicht für alle Szenen. Also Washington's Offense hat es dann auch irgendwie in 3 Drives nacheinander versucht, bei 3. und 1 in die Wand zu laufen. Und 3-mal konnten die Seahawks sie tatsächlich davon abbringen. Also da hat es dann wieder sehr gut funktioniert. Aber so vor allen Dingen auf Open Field kam Gibson schon relativ häufig durch. Und ja, McKissick hatte auch ein kleines Revenge-Game mit 2 Touchdowns. Ja, alles in allem eher mäßig, würde ich sagen. Hm. Linebacker waren...
Ja, über Dunlap würde ich vielleicht noch kurz reden.
Ach so, Dunlap, ja.
Das ist die enttäuschende Saison. Ich habe 8 Snaps aufgeschrieben. Es sind nur 4 Snaps gewesen. Davon war eine Strafe auch noch mit einer Neutral Zone Infraction. Er hat jetzt mehrere Spiele, wo er auch diese Saison schon keine Stats abgeliefert hat. Also kein Pressure, gar nichts. Also es ist besorgniserregend. Ich glaube leider, dass er auch jetzt endgültig... durch ist, also ja, da ist irgendwie nicht mehr viel im Tank irgendwie. Ja, da hat man auch erhofft, weil er eigentlich nach dem Trade letzte Saison eigentlich gut war und diesem Pass war richtig Leben eingehaucht hat. Ich weiß nicht, da ist man ja mal schnell dran zu sagen, ist er vielleicht verletzt oder kämpft er sich durch irgendwas gerade, aber das ist leistungstechnisch leider gar nichts und sollte auch, wenn er so weiterspielt, eigentlich aus der D-Line-Rotation irgendwie rausfliegen. Also ich glaube, Alton Robinson hat ja dieses Spiel auch relativ viel gespielt, hatte 27 Snaps an der Defense, also ja, dann lieber solchen Spielern. Und AJ Collier hatte 24 Snaps, also der lebt auch noch. Ja. Also.
Den gibt's auch noch. Also, ja, nee. Also insgesamt, du hast es gesagt, diese ganze Geschichte mit Masse statt Klasse ist ordentlich daneben gegangen. Das ja, war insgesamt sehr enttäuschend. Ja, genau, Linebacker. Absolute Tackling-Maschinen, beide mit 10 Solo-Tackles insgesamt, also Wagner und Brooks. Ja, paar wichtige Tackles auch dabei gewesen, hier und da aber auch sich von den Running Backs ein bisschen verladen lassen und ja, ich weiß nicht, wie hast du es gesehen, die Linebacker, die Leistung der beiden Linebacker?
Ja, Wagner und Brooks waren, ja, wie du sagst, beide mit vielen Tackles. Was mir bei Wagner leider aufgefallen ist, beim McKissick-Touchdown, ich glaube, es war der 2. in dem Spiel, ist er viel zu aggressiv auf den Lauf gegangen und wurde dann aus dem Play geblockt und McKissick hatte dann irgendwie leichtes Spiel. Das ist irgendwie auch so eine Szene, die für Wagner komplett untypisch ist. Er wird leider auch etwas älter, er ist jetzt nicht mehr der absolute Elite-Linebacker der Liga. Der ist immer noch ein sehr guter Linebacker, das steht außer Frage. Ist immer noch einer der besten, wahrscheinlich ein Spiel zu lesen und Spielzüge zu lesen. Aber das war schon so ein Aussetzer, wo ich dachte, das ist gerade für ihn sehr, sehr untypisch. Und ja, aber es passt halt irgendwie zum Gesamteindruck der Mannschaft in diesem Jahr. Und ja, zu Brooks, da muss man, glaube ich, die Frage stellen, was man wirklich an ihm hat. Also viele Tackles, dann ist er zwischendurch in Coverage aber sehr anfällig, dann aber auch wieder nicht. Also ich bin irgendwie noch ein bisschen zwiegespalten, wie gut Brooks jetzt wirklich im Liga-Vergleich beispielsweise ist und wie gut er beispielsweise auch einen Mittellinebacker geben könnte als vielleicht Erbe von Bobby Wagner. Ja, also das gilt es wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen und vielleicht auch erst in der nächsten Saison irgendwie zu evaluieren, wie gut Jordan Brooks jetzt wirklich ist. Kann mir da irgendwie noch kein so rechtes Bild machen, aber ja, die Linebacker-Gruppe ist, glaube ich, nicht das Problem der Seahawks im Gesamten und auch nicht in der Defense, die ich ja eigentlich ganz ordentlich finde in den letzten Wochen. Also ja, die sind jetzt nicht so wirklich das Problem.
Ja, also insgesamt, ja, wir sind häufig bei Linebackern immer so ein bisschen emotionslos, weil man da halt selten irgendwie Big Plays bewerten kann oder so krasse Schnitzer hat, dass es am Ende entscheidend ist für den Score. Aber klar, sie müssen natürlich regelmäßig ihre Leistung abbringen, ihre Tackles machen und das tun sie beide. Aber du hast es gesagt, Bobby Wagner. Hier und da mittlerweile auch wieder ein bisschen langsamer, als es früher noch war. Und da ist der Abstieg eben auch mittlerweile schon so ein bisschen erfolgt. Aber ja, Linebacker, alles in allem, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Secondary, Safeties. Adams mit seiner zweiten Interception für die Seahawks, beziehungsweise jetzt auch zweite Interception im dritten Spiel. Also da kann ja noch richtig was werden. In dem Fall dann eben schöner Pass-Breakup von Quandre Diggs, der da Logan Thomas in der Luft hittet und ihm den Ball abluchst. Und Adams steht daneben und hält die Hände auf, holt den Pick. Zwei Spielzüge später gibt Collins den Ball wieder ab. Von daher war dann auch wieder alles für die Cuts. Aber das Play selber war auf jeden Fall ganz gut. Was würdest du zu den Safeties sagen? Adams ansonsten ja auch ganz solide, oder?
Ja, also Diggs war, finde ich, relativ wenig auffällig, was aber auch irgendwie nichts heißen muss. Adams stabilisiert sich wirklich auf einem guten Niveau. Ich glaube, diese Debatte um Adams wäre, wenn er jetzt öfter schon so oder etwas schlechter falls sogar gespielt hätte, gar nicht so krass aufgeflammt. Natürlich ist der Preis immer, schwebt immer über ihm, das wird er auch nicht mal loswerden. Aber die Einschätzungen oder die Kritiken, die so zu ihm kamen, die waren immer sehr heftig, aber aktuell ist er präsent in der Box, jetzt teilweise ja auch in Coverage ganz in Ordnung oder fängt jetzt auch mal ein paar Interceptions. Er hat sich ja damals in der Offseason auf seinen Gips 5 Interceptions auf den Gips gemalt, als er da so, der hatte ja zig OPs in der Offseason. Jetzt hat er 2, also vielleicht wird's noch was, wird das noch so eine Bold Prediction von mir, dass er die 5 noch voll macht und sein Versprechen hält. Das würde irgendwie zu der ganzen NFL-Saison generell passen. Sehr kurios, wenn Adams jetzt hier in den letzten 5 Spielen da oder was noch 3 Picks fängt, also naja, aber er ist ein sicherer Tackler, gefällt in der Box sowieso sehr gut jetzt. Im Pass-Rush wird er nicht mehr so viel eingesetzt, was vielleicht auch mal wieder so ein bisschen eine Option werden sollte, so schlecht wie der Pass-Rush dieses Jahr ist. Aber ansonsten ist Adams, gefällt mir eigentlich. Ist glaube ich, ein guter Football-Spieler. Ob man den Preis für Safety zahlen muss, ist dann die andere Frage. Aber das macht schon teilweise trotzdem sehr viel Spaß, ihm zuzusehen aktuell.
Ja, also ich glaube, die Frage kann man mittlerweile mit einem klaren Nein beantworten. Aber wir müssen, glaube ich, echt aufhören, das die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben, weil man ja einfach versuchen muss, so seine Leistung zu evaluieren und er kann eben nur der Spieler sein, der er ist und er kann nichts für den Preis so, ne? Also das muss man versuchen, ein bisschen weniger gehässig zu sein, glaube ich. Ansonsten, ja, Stefon Diggs, genau, den hätte ich auch gerne. Quandre Diggs, relativ unauffällig, aber eben in dem Fall schöner Breakup gegen Logan Thomas. Ansonsten hält er, glaube ich, hinten auch die Defense ganz gut zusammen. Also Diggs auf jeden Fall jemand, bei dem ich mich sehr freuen würde, wenn man den irgendwie ein bisschen günstig halten könnte. Aber ich fürchte, der wird richtig teuer werden. Und mit so einem teuren Safety-Vertrag ist man, glaube ich, schon ganz gut bedient. Darum kann ich mir gut vorstellen, dass Diggs dann ab der nächsten Saison auch wieder die Seahawks verlassen wird. Aber bis er noch, solange er noch in Seattle spielt, kann man sich auf jeden Fall noch freuen. Und genau. Hast du noch zu den Safeties irgendwas?
Nee.
Dann Cornerbacks, du hast es hier geschrieben, nicht allzu viele Takes. Magst du irgendwie irgendwas erzählen?
Nee, war auch das Passspiel ja irgendwie in dem Spiel gar nicht groß präsent war, fand ich. Also, Sidney Jones hatte so die eine oder andere gute Szene, überraschenderweise.
Eine oder andere Pass-Interference.
Ja, und das auch, also Licht und Schatten. DJ Reed, glaube ich, wurde auch mal klar geschlagen und war dann irgendwie sonst auch nicht groß auffällig, was ja auch vielleicht für einen Cornerback gar nicht so schlecht ist. Also ich finde, zu den Cornerbacks kann man in diesem Spiel jetzt überhaupt nicht viel sagen. Ich werde Trey Brown die nächsten Spiele noch schmerzlich vermissen, weil ich glaube, mit ihm hätten wir ein ganz solides Duo gehabt, aber ja, es ist jetzt egal.
Ja. Ein schönes Schlusswort. Es ist jetzt egal. Fazit, Ausblick haben wir, glaube ich, eben schon gut deutlich gemacht. Die Saison ist in unseren Augen durch. Jetzt geht es darum, Spieler zu evaluieren, zu schauen, mit wem möchte man in die nächste Saison gehen. Junge Spieler vielleicht austesten, die bis jetzt noch nicht so viel Leistung erbringen konnten, die nicht so viel Zeit gehabt haben. Aber so wie wir die Seahawks kennen, wird das alles nicht passieren, sondern man wird weiter versuchen, irgendwie mit Russell Wilson da Spiele mit irgendwelchen Big Plays zu gewinnen. Und am Ende schaffen die Seahawks das wahrscheinlich auch irgendwie noch 2-3 Spiele zu holen. Und dann bringen wird es aber trotzdem nichts. Von daher bin ich da recht unemotional geworden jetzt, oder?
Ja, bleibt ja nichts anderes übrig. Es wird eigentlich jetzt eh interessant, erst wenn die Saison vorbei ist, so richtig viel für Seahawks-Fans, muss man eigentlich schon leider so sagen. Ich würde natürlich gerne das eine oder andere Spiel gewinnen, vielleicht noch ein paar coole Spiele haben, aber...
Ja, oder so die Niners ein bisschen ärgern, ne? Ja. Die 49ers gegen die spielen die Seahawks nämlich jetzt in der kommenden Woche, beziehungsweise, wenn ihr den Podcast hört, in dieser Woche, genau, Sonntag, 22.25 Uhr, wurde ja aus dem späten Fenster geflext, weil die Seahawks einfach schlecht sind.
Aber die 49ers sie auch.
Keiner sehen möchte. Naja, die sind ja zumindest auf Playoff-Kurs, ne? Also, die haben ja momentan eine ganz gute Streak. Deebo Samuel jetzt verletzt, aber, ja, mal schauen. Aber das wäre natürlich, sehr lustig, wenn man den Niners, oder den Rams noch ein bisschen in die Suppe spucken könnte, hätte ich auf jeden Fall nichts gegen. Aber ansonsten ist die Saison für mich jetzt nicht mehr so wichtig, sagen wir mal so.
Ja, und wir haben ja noch so Leckerbissen wie gegen die Bears oder noch besser gegen die Texans. Das wären noch richtig tolle Spiele.
Da können wir uns freuen. Vor der Saison hätte ich gesagt, klarer Sieg. Mittlerweile würde ich sagen, Achtung, Tyrod Taylor kommt.
Jetzt wird's spannend und wir könnten vielleicht mal ein paar Wettscheine gegen die Seahawks machen.
Ja, bin ich dabei. Gut, dann war's das, glaube ich, ne, für heute. Wir bedanken uns trotz aller Widrigkeiten fürs Zuhören.
Ja, und weiter zuhören, ganz wichtig.
Genau, ja. Nur weil wir jetzt
wir sind hier noch da. Down
sind, wir bleiben natürlich dabei, analysieren weiter alles, was wir sehen. Nur weil uns die Siege jetzt egal sind, kann man ja trotzdem vielleicht noch was mitnehmen aus den Spielen. Das werden wir auf jeden Fall versuchen. Und damit verabschieden wir uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks!
Go Hawks! Touchdown!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.